0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816, alle Tassen im Schrank. Und heute habe ich zu Gast bei mir Juliane Tausch von Aufklaren. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich sage Dankeschön für die Einladung und freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie Zeit haben. Frau Tausch, was hat es denn mit Aufklaren auf sich?
Ja, was ist Aufklaren? Da kann man sich ja ganz viel denken. Wir sind ein Projekt, das sich damit beschäftigt, andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Kinder psychisch erkrankter Eltern, ganz, ganz viele in unserer Gesellschaft leben und sie oft nicht gesehen werden und keine Hilfe kriegen, und wollen Menschen unterstützen dabei, da mehr Augenmerk drauf zu legen und das zu erkennen. Und unser Projekt ist sozusagen ein Team von Menschen, alles Pädagogen oder Psychologen, und wir arbeiten hier in Hamburg und unterstützen alle, die mit Kindern arbeiten und mit Familien.
Toll, wichtiges Thema, was oft viel zu kurz kommt. Deswegen umso schöner, dass wir da eine Folge zu machen können. Frau Tausch, was machen Sie genau? Was bietet Aufklaren an?
Ja, also wir sind mit mehreren Kollegen hier in der Stadt. Die haben alle auch bei Kooperationspartnern, also bei Einrichtungen, die in der Jugendhilfe oder auch in der Eingliederungshilfe arbeiten, haben die sozusagen ihren Schreibtisch. Aber wir sind ja viel digital verbunden, und unsere Aufgabe ist, dass wir also alle, die beruflich mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Eltern oder eben mit psychisch belasteten Erwachsenen oder auch dann mit ganzen Familien arbeiten, dass wir die sozusagen ein bisschen abholen zu dem Thema. Dass wir Orte schaffen, wo man über diese Familien sprechen kann als ein fachlicher Auftrag, als ein fachliches Phänomen, so wie auch über Kinderschutz gesprochen wird oder wie über Familien, sehr junge Familien gesprochen wird in den frühen Hilfen. So bieten wir eine Plattform, auf der sich die Fachmenschen austauschen können und auch qualifizieren können. Und gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass bestimmte Berufsgruppen und Institutionen sich besser vernetzen. Das heißt, wir bieten Arbeitskreise in bestimmten Regionen an und wir machen Lobbyarbeit für diese Zielgruppe, weil es gibt einfach insgesamt in Deutschland, aber auch besonders in Hamburg, einfach gar keine gute Versorgung, die dieses Familienthema aufgreift. Nämlich, dass alle betroffen sind, wenn ein Elternteil psychisch sehr belastet oder dann eben auch diagnostiziert erkrankt ist.
Das heißt, Sie sind nicht unmittelbar an der Zielgruppe dran, an den Eltern, an den Kindern, sondern Sie haben quasi im Netzwerk den Hut auf die Rolle der Kinder, dass die nicht hinten überfallen zu gucken. Kann man das so sagen?
Genau, das ist schön formuliert. Wir haben uns den Hut aufgesetzt für dieses Thema, weil er war nicht verteilt. Er lag so in der Hamburger Landschaft rum, und wollen eben einen Ort bieten, wo über das gesprochen wird, was diese Kinder bewegt, damit andere, die vor Ort sind, das dann besser umsetzen können. Und zum Beispiel unsere Kooperationspartner im Projekt bieten eben Hilfen an. Kindergruppen arbeiten in Familienhilfe mit den Familien. Also wir haben ganz, ganz viele Praktikerinnen in Hamburg, Gesundheitswesen und in den sozialen Hilfen, die mit diesen Familien arbeiten. Aber damit waren sie bisher sehr alleine und sehr auf sich gestellt, weil es eben keine Netzwerke dazu gab, weil es wenig kollegialen Austausch dazu gab. Also eigentlich war die Fachwelt genauso im Schatten mit diesem Thema, wie es die Kinder sind, wie es die Eltern sind mit ihrem Gefühl, nicht gut Eltern sein zu können, und wie ganz viele Familien sich da alleine durchwursteln. Und unser Auftrag ist, das zu öffnen und auch die Interessen zu vertreten, weil wir brauchen da eine ganze Menge und das Fachfeld ist noch nicht gut aufgestellt dafür.
Und wenn ich jetzt so zurückdenke an meinen beruflichen Werdegang und an meine Arbeit in der ambulanten Sozialpsychiatrie, da habe ich ja auch mit erwachsenen Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose gearbeitet. Nicht mit den Kindern, die vielleicht auch mit dran hingen. Deswegen habe ich aus dieser Perspektive auf jeden Fall eine Idee dazu, und trotzdem will ich fragen, wie kommt es, dass dieser Hut, die Position der Kinder psychisch kranker Eltern, dass der so ungetragen darauf wartete, genommen zu werden?
Ja, wir müssen ja sehen, dass wir in einer Familie, da gibt es Kinder, die werden in Kitas, in Schulen betreut, so ganz normal, weil man das so tut im Allgemeinen. Dann haben wir die Familienhilfeeinrichtung, Erziehungsberatung, Freizeithäuser. Das ist alles so ein Segment, ein Arbeitsbereich, wir sagen eine Säule, der auch einem Sozialgesetzbuch zugrunde liegt. Und dann haben wir aber in der Familie eben auch die Erwachsenen. Und ein Erwachsener, wenn der, wie Sie auch gerade aus Ihrem eigenen Feld sagten, eine psychische Erkrankung hat, dann kann der Hilfe im Rahmen der Eingliederungshilfe bekommen. Das ist eine völlig neue Säule, ein neues Amt, neue Paragraphen, sehr auf die Einzelperson fokussiert. Und das Gesundheitswesen, was ja die eigentliche Behandlung und Therapie zu dem Primärproblem anbietet, ist auch sehr Einzelperson fokussiert. Und die sind alle in sich schon ganz schön differenziert. Die haben auch alle schon ganz schön viel zu tun. Und dadurch ist sozusagen jeder nur auf seinem Acker unterwegs.
Und ich habe mich so gefragt, wenn man jetzt gar nicht so drin steckt im Hilfesystem und gar nicht so weiß, was ist eigentlich eine frühe Hilfe, was ist eigentlich eine Jugendhilfe, eine Familienhilfe, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es denn einfach erklärt für Menschen, die da noch gar keinen Überblick haben?
Ja, Sie sprechen da was an, was nämlich genau Teil des Problems ist. Das sind ja ganz sperrige Begriffe. Und deswegen müssen wir darüber reden, was es für Hilfen gibt. Und die Hilfen, die es gibt, sind verschiedenste Formen von Familienberatung. Es sind Orte, wo nur Eltern hingehen können oder wo dann auch die ganze Familie eingeladen wird. Erziehungsberatungsstellen sind da ganz wichtig. Die Kinder- und Familienzentren sind ganz wichtig. In den Eltern-Kind-Zentren, die oft an Kitas angedockt sind, gibt es oft Beratungseinheiten oder zumindest jemanden, mit dem man mal reden kann. In der Schule gibt es Beratungslehrer, Schulpsychologen. Wir haben die regionalen Bildungs- und Beratungszentren, die ja eher für Schule zuständig oder für Schulkinder zuständig sind. Aber letztendlich kann ich auch mit meinem Hausarzt darüber sprechen. Ein Hausarzt verteilt Krankschreibung und ein Hausarzt sollte wach sein, wenn eine Mutter mit 4 Kindern sich regelhaft wegen Überlastung krankschreiben lässt. Oder wir haben einen Kinderarzt, der die Kinder sieht in großen Abständen und ja auch mal mit dem Blick guckt. Auch der sollte wach sein und eine Vertrauensperson und auch der kann angesprochen werden. Und wenn wir jetzt auf spezielle Angebote gucken, also wo so richtig draufsteht für Familien mit psychisch erkrankten Eltern. Dann haben wir viele Kindergruppen in Hamburg an verschiedenen Orten über die Stadt verteilt, wo Kinder, andere betroffene Kinder treffen können. Wir haben Beratungsstellen für Kinder Sucht- oder alkoholbelasteter Familien. Wir haben eine Telefonberatung, eine ganz kleine. In Hamburg und im UKE gab es eine Zeit lang eine Spezialsprechstunde, die vor allem Familiengespräche angeboten hat. Also da ist noch ein bisschen was, aber ganz wenige Sachen sind so eindeutig erkennbar für das Thema.
Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, dass es so schnell passiert, dass die Kinder hinten überfallen, wenn man über das Thema spricht. Und auch bei den Angeboten habe ich mich gerade gefragt, richten die sich eher erstmal an die Eltern oder gibt es auch welche, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richten?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist ja, wer entscheidet, dass dieses Angebot genutzt wird? Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal in den Ganztag schauen, Kinder sind im Hort am Nachmittag, dann entscheiden die Kinder meistens selbst, was sie in der Zeit verbringen, außer die Betreuungspersonen setzen da Akzente. Aber an der Stelle kann man natürlich auch gucken zu sagen, hey, ich habe Lust auf Musik oder ich habe Lust auf was Sportliches. Und die Kinder können etwas rausfischen nach ihren Neigungen und Talenten. Und das ist auch noch nicht besonders krankheitsspezifisch auf die Familiensituation zugeschnitten. Und trotzdem stärkt es sie und fördert ihre Talente, macht ihnen Freude, gibt ihnen ganz normalen Kinderkontakt. Auch das ist schon, wenn man es bewusst gesetzt, eigentlich eine Hilfe und eine Unterstützung. Und das können die Kinder ja selbst entscheiden, weil sie sind da schon. Aber an einer Kindergruppe teilzunehmen, was oft so für Kinder ab 6, 7 Jahren angeboten wird, bedarf der Zustimmung der Eltern. Und die Kinder müssen ja erstmal wissen, dass es das gibt. Und dann müssen sie da hinkommen, dann brauchen sie vielleicht sogar eine Fahrkarte, die kostet auch Geld. Und dann sind sie ja nicht im Hort, sie sind nicht zu Hause. Also irgendwer müsste auch wissen, wo sie sind, so zumindest bei den Kleineren. Und das heißt, wir müssen mit den Eltern darüber reden. Und in dem Moment, wo wir mit Eltern über dieses Angebot reden, müssen wir auch über das Warum des Angebotes reden. Und dann kann es sein, dass sich dem erstmal ein ganz großer Beratungsprozess vorschaltet, weil die Eltern nicht nur als Sorgeberechtigte ja die Entscheidung haben, darf mein Kind daran teilnehmen, sondern erreichen wir mit den Eltern etwas, wo sie sagen, ich möchte mein Kind stärken, weil wir haben ja eine schwierige Situation zu Hause. Und deswegen sage ich ja dazu. Kann aber sein, dass das Kind dort andere Kinder trifft und was lernt und vielleicht ein bisschen lebendiger wird und auch ein bisschen aufmüpfiger oder ein bisschen mehr fragt und dann fängt es an, ungemütlich zu werden. Und davor haben viele Eltern Angst. Und auch dieses Veröffentlichen gegenüber vielleicht auch nur einem Berater in einem kleinen Beratungsraum ist so ein großer Schritt für die Eltern und für die Familie, vor dem sie ganz große Angst haben. Und deswegen kriegen wir die Kinder nur mit ganz viel Aufwand, mit Elternarbeit in diese Gruppen, weil wir die Eltern im Boot brauchen dafür, damit die Kinder dann den Freiraum haben, ihr Wachsen und Gedeihen, was in diesen Gruppen ja auch angeregt wird, zu Hause zu zeigen. Na, oder wenn mir jemand erklärt hat, wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich den Kinder- und Jugenddienst anrufen. Oder ich habe gehört, dass es eine Depression gibt. Und jetzt sage ich zu meiner Mama, du Mama, ist das eine Depression? Dann ist das vielleicht dann ganz schön erschreckend. Und dann müssen Eltern damit ja umgehen zu Hause, genau in dem Moment. Das heißt, wir müssen die Eltern auch vorbereiten auf das, wo ihre Kinder neue, große Entwicklungsschritte machen. Und da müssen Eltern ganz, ganz schön viel Mut zusammennehmen, dass sie über ihren Schatten springen, weil das heißt, hier wird sich was verändern. Und das wird anstrengend für Eltern.
Das heißt, Sie sagen, ohne die Eltern geht es eigentlich nicht. Da hat man wenig Chancen.
Genau, es geht nicht ohne die Eltern. Ich würde sagen, bei Jugendlichen geht es ohne die Eltern. Also zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Zum einen, und das muss man auch wirklich sagen, mit der Veränderung im Kinder- und Jugendhilfegesetz vor 3 Jahren knapp, haben alle Kinder einen Beratungsanspruch. Jedes Kind, auch wenn es ein Säugling ist, hat einen Beratungsanspruch. Aber natürlich kann der erst altersgerecht irgendwann eingelöst werden. Und wenn ein Kind sich an einen Beratungslehrer wendet in der Schule, dann nutzt es sozusagen diesen Beratungsanspruch. Und davon werden wir es nicht abhalten können und sollen, wenn es sich Hilfe holen will. Jugendliche entscheiden ja auch selbst, selbst wenn Eltern was wollen, entscheiden die Jugendlichen ja, ob sie das dann auch annehmen wollen. Und Jugendliche haben die Möglichkeit, in ganz viele Beratungen ja einzeln zu gehen. Sie können über einen Online-Beratungschat ganz alleine auf ihrem Handy sich Unterstützung holen. Was dann aber wichtig ist, wenn sie sich sozusagen selbst darin ein bisschen Orientierung verschaffen und dort von ihrer Situation erzählen, dass sie ja auch merken, dass sie autonomer werden und dass sie sich mehr um sich selbst kümmern. Und das macht oft ein schlechtes Gefühl gegenüber den Eltern. Das fühlt sich eigentlich wie Verrat an, wenn ich anfange, egoistisch auf meine Situation zu gucken oder vielleicht nur ein bisschen mehr Freiraum oder Taschengeld fordere. Oder vielleicht anfange zu überlegen, wie das wäre, wenn ich hier mal ausziehen würde. Dann gibt es große Konflikte. Und das sind Loyalitätskonflikte, wo man dann schauen muss, schafft man doch die Familie in Beratung zu kriegen, und zwar über die Initiative der Jugendlichen, dass die das sogar anschieben. Oder kann man als Berater was unterstützen und einen sicheren Rahmen bieten, wo die überhaupt erstmal zusammen anfangen, darüber zu reden, damit dieses Gefühl von Verrat und von Loyalitätskonflikt kleiner wird für die Jugendlichen, weil zu Hause ist zu Hause. Mama ist Mama und seine Eltern verreden man nicht.
Ja, als Sie das so gesagt haben, dachte ich, ich finde, das ist ja schon ein großer Schritt, wenn ein Jugendlicher oder eine Jugendliche das schon mal schafft, diese Hürde zu nehmen, allein schon mal eine Suchmaschine anzuwerfen, zu gucken, was gibt es eigentlich. Da muss ja innerlich schon ganz viel passiert sein, damit dieser Schritt gelingt.
Ja, und das tun sie eben auch nicht dann, wenn Beratungsstellen auffahren oder wenn hier die Fachleute so ihre Dienstzeiten haben, sondern das tun sie irgendwo, wenn sie in der S-Bahn rumgondeln oder das tun sie, wenn sie im Einkaufszentrum vielleicht da irgendwo sitzen, weil da gibt's WLAN und zu Hause gibt's gar keins und da Volumen ist auch aufgebraucht. Oder vielleicht hat man irgendwo so einen Aufkleber gesehen, ne? Und dann muss man an einem Ort, wo man ganz alleine und so fast heimlich ist, probiert man das dann mal aus, was da so passiert. Aber allein das, also durch das Tippen auf dem Handy entsteht ja Realität und Scham und Schuldgefühle. Und wenn dann vielleicht ganz zufällig bei dem anderen Elternteil sich die Situation verschlechtert und Krise zunimmt, dann ist ja die Frage, habe ich das ausgelöst? War ich jetzt nicht loyal genug? Habe ich was ausgestrahlt an Illoyalität und an, ich bin nicht mehr zugewandt und ich bin zugehörig hier, weil ich mal den Gedanken gewagt habe, über mich selber nachzudenken und nie jemandem anders vielleicht von meiner Situation zu erzählen.
Was denken Sie, müssten Kinder oder Jugendliche hören in der Situation?
Sie müssen altersgerecht hören, was hier los ist. Also das heißt, das muss mit ihnen gesprochen werden. Es muss Sprache dann zu geben, was die Familiensituation ist. Also dass hier Dinge schwierig sind. Anzuerkennen, dass etwas nicht gut läuft, dass es sich auch manchmal ganz beschissen anfühlt, dass es hier überhaupt nicht schön ist und dass wir uns hier auch oft nicht gut tun, dass geschrien wird, dass keiner da ist. Und diese Realität anzuerkennen, und zwar geführt durch die Eltern, dass die Eltern diese Gespräche eröffnen, ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss eingeführt werden, dass das was damit zu tun hat, dass der Elternteil nicht gut beieinander ist. Dass es auch, dass es einen Namen vielleicht hat. Vielleicht hat es in dem Moment auch noch keinen Namen. Aber dafür werden wir sorgen, dass herausgefunden wird, was mit dem Elternteil los ist. Und dass wir überhaupt erstmal in Worte kriegen, wie die Situation ist. Und dann geht es um Erklärung und Information, das meinen Namen zu nennen, zu beschreiben, was dazugehört, diese Symptome, die sich so diffus im Alltag zeigen, auch auszusprechen. Also, dass jemand kein Essen kocht, dass jemand im Bett liegt, dass Eltern etwas versprechen, das sie nicht halten, und zwar regelmäßig und wiederholt, und dass das mit großen Enttäuschungen verbunden ist. Also diese Symptome, die die Erkrankung so mit sich bringen, haben ja alle irgendwelche Alltagskonsequenzen für die Kinder, und dass das, was die Kinder da ja jeden Tag sehen, in den Zusammenhang bekommen, dass das was mit dieser Erkrankung zu tun hat. Und die Erkrankung ist nicht der ganze Elternteil. Es ist eine Facette von Mama oder von Papa. Und auch das muss erklärt werden. Das ist mit kleinen Kindern schwierig. Da muss man sehr allgemein bleiben. Mit Jugendlichen wird es sehr differenziert. Und wir können ja auch sagen, naja, Jugendliche haben ein Handy. Die haben das längst dreimal gekuppelt. Die haben das längst irgendwo mit irgendwem auch auf so eine sehr lockere Art irgendwie besprochen. Und die haben irgendwelche Informationen. Und auch die sollten wir erkunden, damit sie eingeordnet werden können, damit wir sie vielleicht auch vertiefen können, damit sie ihre Fragen stellen können und für sich und ihre Familiensituation so ein Bild kriegen und eine Formulierung überhaupt erstmal. Das ist so das Erstwichtigste. Das Zweitwichtigste ist, die Kinder, klein und groß, müssen hören, sie sind nicht schuld an der Situation. Das, was da passiert, hat nichts mit ihnen zu tun. Weder die Verbesserung noch die Verschlimmerung. Ob Eltern sich in Therapie begeben, ob Eltern ihre Medikamente nehmen, ob Mama heute rosa Tücher anzieht und Picknick im Park veranstaltet oder ob morgen alle Vorhänge zugezogen sind und gar nichts geht. Das hat nichts mit den Kindern zu tun. Dafür können sie nichts, dafür tragen sie keine Verantwortung und auch ihr Verhalten löst das nicht aus, sondern es geht um eine Erkrankung und zu beschreiben, dass es etwas gibt im Geist, in der Seele, das auch ein Eigenleben entwickelt, mal aus Kindersicht gesprochen, und dass es dafür auch biologische Erklärungen gibt und dass man das behandeln kann. Also dass man da was machen kann, dass man dem gar nicht maximal ausgeliefert ist, sondern dass man auch mit ein bisschen Arbeit und Mühe und vielleicht auch nicht ganz schnell, aber dass es Hilfe gibt. Und wenn Eltern so weit kommen, all das mit ihren Kindern zu besprechen, dann ist es auch wichtig, dass sie ihnen sagen, und deshalb gehe ich jetzt einmal die Woche zum Therapeuten. Deswegen haben wir hier Frau XY, die jede Woche kommt und mit mir durchspricht, wie ich hier unseren Alltag regeln kann. Unter Umständen passieren ja schon Hilfen, nur nie hat jemand mit den Kindern drüber geredet. Da laufen irgendwelche Leute rein und raus, oder Mama hat immer einen Termin, oder Papa hat irgendeinen Termin, und da sagt er mal, geh zum Chor oder zum Fußball, da gehen sie zu Therapeuten. Und das, also diese, so das ehrliche, der ehrliche Blick auf die Familiensituation ist wichtig. Also erstmal zu sagen, was ist hier los? Zweitens, du hast keine Schuld. Drittens, das ist behandelbar, es kann sich bessern. Und dann sozusagen die auch die Entlastung der Kinder zu sagen, du musst hier nicht dafür sorgen, dass deine Geschwister ein Pausenbrot haben. Du musst dafür nicht sorgen, dass Mama aufsteht. Dafür übernehmen die Eltern jetzt Selbstverantwortung. Also es braucht dann auch noch den Schritt und auch die Maßnahmen dazu, dass die ganz offiziell entlastet werden von dieser großen Verantwortung, die sie tragen. Dass ein Zettel in der Schule unterschrieben ankommt, dass eine E-Mail vom Lehrer beantwortet ist, dafür tragen die Eltern Sorge, nicht die Kinder. Und dafür braucht es aber auch oft Helfer, die das begleiten. Das sind große Schritte für Familien, und dafür ist es gut, sich eben Unterstützung zu holen.
Ich denke, das kann ja auch schwierig sein. Das eine ist ja das Wissen mitzugeben, du bist nicht verantwortlich dafür, das gehört zu deinen Eltern. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Eltern, die tatsächlich das Kind auch dafür, vielleicht nicht bewusst, aber nützen, dass es etwas auffängt, dass es was kompensiert, dass es vielleicht sogar tröstet.
Ja, das ist ja so ein Familiensystem, das ist so ein kleiner Kosmos, in dem sich ja, wie wir alle, uns auf eine Art arrangieren, wo wir miteinander klarkommen, mit den Umständen, die wir haben, mit den Aufgaben, die wir erledigen müssen, mit dem, wie wir uns zuwenden zueinander, wie wir Konflikte klären. Das läuft ja in jeder Familie oder in jeder Gemeinschaft auf eine ganz andere Art und Weise. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt viel Verschiedenes. Und die Frage ist ja, wie erreicht so ein Familiensystem eine Stabilität mit den Anforderungen, die es hat, klarzukommen? Und hier ist eben die Anforderung eine, die nicht so konkret erklärbar ist auch und die auch willkürlich ist und die durch ganz bestimmte Sachen auch beeinflusst wird. Also wenn besonderer Stress ist, dass dann Symptome sich verstärken. Und das kriegt aber keiner bewusst mit. Das ist nicht so linear erkennbar. Und deswegen müssen wir das in Worte bringen mit den Kindern.
Wie kann man das gut kindgerecht machen? Ich muss so denken, ich bin ja ein großer Fan von Metaphern. Und neulich hat mir jemand erzählt in der Trennungssituation, dass die Eltern dem Kind gesagt haben, Mama und Papa sind wie Hund und Katze. Und das fand ich war so ein schönes Bild, was es weg, also was ja so automatisch eine Verbindung macht von Hund und Katze, können vielleicht einfach nicht gut miteinander, das hat man irgendwie so intuitiv drin und das hat dann nichts mit dem Kind zu tun. So kennen Sie oder haben Sie so Bilder, die Sie gerne benutzen oder die Sie gerne weitergeben?
Ich glaube, wir müssen mit den Bildern gucken, wie alt die Kinder sind, weil Kinder so im Kita-End, also Vorschulalter, Schulanfangsalter, leben sehr in solchen Bilderwelten. Und also vielleicht mal aus einem anderen Feld, dieses, wenn jemand verstirbt in der Familie, dann gibt es durchaus das Narrativ für kleine Kinder, Opa sitzt auf der Wolke und schaut runter. Und dann gibt es aber Kinder, die sagen, naja, aber wenn es regnet, dann fährt er runter. Das heißt, wir müssen genau gucken, können die Kinder das schon unterscheiden, dass das eine Metapher ist? Oder können sie das noch nicht, weil dann ist es wirklich für bare Münze? Also auch die Formulierung wegzugehen hat ja was zum Beispiel mit sich Auflösung zu tun. Aber woanders hingehen, ich gehe jetzt ins Nachbarhaus, ich gehe einkaufen um die Ecke, da müssen wir mit konkreten Worten sprechen. Die Worte müssen sich immer an dem orientieren, wo die Kinder vom Entwicklungsstand sind. Und wir erleben oft die Frage, ob wir eigentlich einem Säugling schon erklären müssen, was los ist. Und wir sagen ja. Wir sagen natürlich nicht, das ist eine Depression, aber wir sagen, hier ist es gerade unruhig um dich herum. Ich nehme dich in den Arm und ich wiege dich ein bisschen. Ich bin für dich da. Ich sehe, dass es dir nicht gut geht. Das heißt, wir verbalisieren die Atmosphäre, weil die Kinder das mitkriegen, wenn das angespannt ist, wenn das überladen ist, wenn das aggressiv ist, wenn es extrem traurig oder extrem nichts ist, das gibt's ja auch, und sogar keine Resonanz mehr im Raum ist, dann müssen wir den Kindern das erklären. Und dann sagen wir einem dreijährigen Kind, und Jutta bringt dich heute ins Bett. Und das Kind weiß, wer Jutta ist, das ist vielleicht die Nachbarin oder die Patentante oder wir haben ein ehrenamtliches Konstrukt hingekriegt, zu sagen, Mama kann das jetzt nicht tun, aber Jutta macht das. Und da auch keine Erklärung mehr, sondern eine Sprachbegleitung zur Situation anzubieten. Der Mama geht's nicht gut, die hat heute Kopfweh. Da können wir sehr andocken an dem, dass der Kinder eigentlich sehr früh ihren Körper kennenlernen, dass wir unheimlich viele Bilderbücher haben, die so den Kopf zeigen. Sie zeigen ihn aber immer von außen und nicht von innen. Also in dem Kopf mehr geht, dass im Kopf genauso viel passiert wie im Bauch, weil dafür gibt es oft Worte. Dass wir also sagen, ja, da ist ganz viel Unordnung drin oder da geht alles durcheinander gerade. Das müssen auch Formulierungen sein, mit denen sich die Eltern identifizieren können, weil es natürlich sehr befremdlich klingt, wenn eine dritte Person das einführt. Also auch mit Eltern das abzustimmen, was das sein soll. Wenn wir dann jetzt aber schon mal Kinder in der zweiten, dritten, vierten Klasse haben, dann haben die schon mal verstanden, dass es mehr gibt als nur einen Armbruch oder Fieber oder ein Schnupfen. Dann kann man darüber reden, dass es die Gefühle gibt, dass es Tage gibt, an denen Menschen traurig sind, dass es Tage gibt, an denen Dinge sehr schwer sich anfühlen. Das kennen die Kinder von sich ja auch. Und dass das dann macht, dass man nicht in die Gänge kommt oder dass man sehr schnell sehr gereizt ist. Und bei älteren Jugendlichen, die ja auch in der Schule auch nochmal einfach auch Wissen kriegen, muss man dann auch sehr ehrlich und sehr konkret reden. Da reden wir durchaus über Serotoninmangel und da reden wir über Vererblichkeit von Erkrankungen. Da sind auch Metaphern dann irgendwann nicht mehr so angebracht, sondern da müssen wir wieder den Realitätscheck machen. Und ganz wichtig in diesen Gesprächen ist eigentlich rauszufinden, was haben die selber im Kopf? Was ist das? Und wie erklären sie sich das jetzt? Und müssen wir da was ergänzen dazu? Muss man manchmal auch was korrigieren? Oder auch zu sagen, wie würdest du das nennen? Und dann erfinden Familien ja durchaus auch Worte. Dann gibt es ein Codewort oder also Kinder und Jugendliche in den Gruppen sagen oft, ja, das machen wir so aggro. Und alle wissen, was gemeint ist. Und das ist dann die Subsumierung von rumschreien, Türen knallen, mutzig sein und auch schnell so oft auf die Pike kommen. Aber Familien entwickeln eine eigene Sprache dafür. Und das ist gut, wenn wir sie dabei unterstützen, weil man will auch, also zum einen diese Fachbegriffe ja nicht nützlich in der Familie und im Alltag. Sie verkürzen ganz viel, sie reduzieren die Menschen auf etwas, was ja gar nicht da ist. Aber es auch mal gesagt zu haben, dass es ein Wort dafür gibt. Aber im Alltag ist eigentlich entscheidend, wie geht's uns heute und wie sind wir miteinander. Und nicht, was steht auf einer Arztakte. Aber wir müssen in den Gesprächen gucken, auch welche Worte haben die Menschen selber dafür? Weil wir haben es ja in Hamburg mit ganz vielfältigen Menschen zu tun. Wir haben Menschen aus anderen Kulturen. Wir haben Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache haben. Wir haben Menschen, die verschiedenen Religionen nachgehen. Und überall dort gibt es andere Erklärungen und auch andere Wörter. Nicht jedes Wort, was wir im Deutschen haben, lässt sich in einer anderen Sprache eins zu eins übersetzen. Wir haben im Deutschen auch oft gar keine Wörter für Wörter aus anderen Sprachen. Also müssen wir das erkunden, wie die Leute das selber einordnen. Und darüber entsteht eine Sprache und auch ein Narrativ in den Familien, wo sie selber ermächtigt werden, kompetenter werden, zu erklären, was mit ihnen los ist. Und da kann man ja auch mal darüber reden, wer muss eigentlich was wissen. Also was muss, wie erzähle ich das meinem Arzt und meiner Familienhilfe und wie erzähle ich das einer Lehrerin? Weil ich vielleicht festgestellt habe, es wäre gut, wenn die Lehrerin doch Bescheid wüsste, dass bei uns zu Hause ist, manchmal Wolter die Polter geht. Aber muss ich dir sagen, dass ich borderline erkrankt bin, neben Diagnose schwere Depression mit Angststörung? Und das sage ich im ersten Satz. Oder finde ich eine Beschreibung für das Leben, was wir leben? Und darin brauchen Familien Unterstützung und auch Kinder und Jugendliche.
Ja, ich musste eben so denken, als Sie gesagt haben, eine eigene Sprache, eigene Wörter finden. Es gibt doch manchmal auch so Kunstwörter, ich weiß gar nicht mehr genau wo. Ich glaube irgendwo im Netz, die ich mal gelesen habe, für so Zustände, die jeder, jede irgendwie kennt, wo es aber kein Wort für gibt. Und dann werden so neue Wörter geschaffen. Und bei mir kommt dann immer so ein Schmunzeln. Da musste ich gerade dran denken, das fand ich ganz schön. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es eigentlich bestimmte Prinzipien, eigene Sprache habe ich verstanden, dann auch überhaupt eine Sprache finden, etwas nicht unter den Teppich kehren, sondern etwas auch benennen, damit es verständlich, damit es verstehbar und begreiflich ist, damit es keine falsche Schlussfolgerung gibt, wie ich bin schuld als Kind, sondern so liegt es. Dann musste ich auch an Rumpelstilzchen denken, im Sinne von etwas kriegt einen Namen und ein Gespenst oder etwas, was Angst macht, verliert so seine Macht, wenn es einen Namen hat.
Ja, und wir können es darstellen, wir können es anmalen, wir können es aufmalen, wir können es kneten, wir können die Knete an die Wand schmeißen, weil wir es nicht haben wollen. Wir können das ausmalen und wir können das abgleichen. Das Interessante ist nämlich, wenn jeder dieses Rumpelstilzchen beschreibt, dann werden wir feststellen, dass wir genauso viel Beschreibung haben, wie wir Menschen haben. Das lange Beine, kurze Beine, dicke Arme, dünne Arme, also überhaupt Haare. Wie sieht das, also wie guckt das so in die Welt? Und auf einmal entsteht Verbindung und Gemeinschaft. Und vielleicht kann man auch mal lachen dabei. Vielleicht wird das auch ganz lustig, wenn wir das zusammen malen, das Rumpelstilzchen. Oder wenn wir es in den Wald bringen, weil wir heute keine Lust darauf haben und das einfach aussetzen. Dann muss es alleine bleiben da draußen. Damit kann man sehr schön arbeiten. Das funktioniert aber eben nur in bestimmten Altersgruppen mit den Kindern. Ich würde noch mal auf die Prinzipien kommen. Weil ein ganz wichtiger Teil ist auch, dass wir mit den Kindern und den Eltern erarbeiten, was passiert in der Krise. Was ist, wenn es nicht gut läuft, also wenn mal so ein verregneter Sonntag alle sehr angestrengt sein lässt, wie können wir uns wieder in eine gute Stimmung bringen oder was kann man an so einem Sonntag alles machen und wo kann man hingehen, so als kleine Alltags, also um gut durch den Alltag zu kommen auch. Bedeutet es vielleicht auch mit Jugendlichen zu arbeiten, du gehst jeden Tag einmal raus und wenn du nur spazieren gehst oder dich in den Park auf die Bank setzt und den Enten zuguckst. Also etwas kleine Alltagshilfen, die einem Ruhe geben vielleicht, wo man auch mal für sich ist, wo man sich abgrenzen kann oder mit der Familie auch zu besprechen. Wenn die Tür zu ist vom Kinderzimmer, dann ist sie auch zu. Und das ist ein wichtiges Signal, wo jemand auch sagt, hey, hier ist Schluss, hier ist meine Grenze. Und ich mache die dann auch wieder auf, wenn es wieder geht. Ich habe gehört von einer Familie, da war der Papa schwer erkrankt und es gab so Tage, wo der überhaupt nicht gut zu leiden war. Und die hatten eine Ampel, eine richtige Verkehrsampel in der Wohnung und die war auf Rot oder auf Grün geschaltet. Und alle wussten. Und die Kinder haben die Ampel benutzt, um zu signalisieren, wie sie das heute einschätzen. Und zwar, um es dem Papa zu sagen, der dafür selber gar kein Gespür hatte. Und gleichzeitig war für den Tag klar, jeder, der reinkam, war orientiert, was heute geht und was nicht geht. Das ist so, ja.
Die haben dann die Stimmung vom Vater oder ihre eigene?
Gespiegelt und sich selbst vergegenwärtigt und einen Ausdruck gefunden. Und man musste jetzt auch nicht so viele Worte machen, sondern man hat einen Knopf gedrückt. Also manchmal ist es ja auch eine Bewegung, was Mechanisches. Manchmal hängt man auch ein Schild, ne? Es hängt ein Schild an die Tür und sagt, kein Eintritt heute oder lass mich in Ruhe. Das ist ja wichtig, da auch eine Markierung zu setzen und man muss nicht auch nicht immer alles mit Worten machen, also mit gesprochenen Worten, die sind ja auch in einer Minute wieder weg, sondern hängt mal ein Schild raus. Oder man stellt sein Handy stumm. Das sind so also Tools zu entwickeln, die im Alltag Stress minimieren, aber auch eine Verbindung herstellen und die Bedürfnisse der Einzelnen auch würdigen. Das ganz Wichtige sind die Krisenpläne, weil es gibt Zeiten, in denen läuft vieles gut und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo Symptome stärker werden, wo er dann mehr in den Rückzug gehen oder wo schräge Dinge passieren. Und dann ist es wichtig, wenn es einen Plan gibt. Und diesen Plan sollten Familien erarbeiten in Zeiten, wo es ihnen gut geht. Weil dann kann man nämlich auch in etwas entspannterer Atmosphäre das wirklich besprechen, ohne dass jemand gekränkt sei groß. Dann hat man auch Zeit, das zu erkunden, was man da drauf schreibt. Weil wenn man zum Beispiel möchte, dass wenn Krise ist, dass ein Klassenlehrer informiert wird dazu, und es steht auf dem Plan drauf, dann sollte der Klassenlehrer schon mal überhaupt davon gehört haben. Und das muss man natürlich vorbereiten. Und das ist auch nicht einfach so ein Gespräch, ne? Oder wenn man mit jemandem was absprechen möchte, wo ein Kind hinkommt, zum Beispiel mit anderen Eltern von Freunden, dann muss man auch das mit dem vorbereiten. Das kann man nicht einfach nur in den Krisenplan schreiben. Oder auch vielleicht in einer Klinik ein Vorgespräch geführt zu haben, zu sagen, wenn diese Mama dann anruft, dann ist Holland in Not. Und bitte wissen Sie, die hat 3 Kinder und die bringt sie direkt zur Tante. Und dann kommt sie, das ist so verabredet, das kann die auch. Aber es muss jemand am Montag sich mit der Tante in Verbindung setzen, weil das kann die nur 3 Tage machen. Also Pläne zu erarbeiten, wer hilft, wo kann man hingehen, wohin kann man sich wenden und im besten Falle bei diesen Stellen auch eine Vorarbeit gemacht zu haben, dass all diese Menschen dann nicht so überrascht sind, sondern dass sie wissen, was ihre Aufgabe ist. Und solche Krisenpläne muss man erstellen. Die müssen so gemacht sein, dass man sie in der Krise auch versteht. Also nicht zu viele Worte, nicht zu viel Text. Vielleicht müssen sie sogar in einer anderen Sprache verfasst sein. Wo liegen sie? Hängen sie am Kühlschrank? Hängen sie jeden Tag am Kühlschrank? Oder gibt es so eine Schublade, wo die drin sind? Oder hat man das einfach abfotografiert im Handy sogar? Welche Telefonnummern müssen einprogrammiert werden in alle Telefone, damit auch ein, vielleicht sogar ein Erstklässler oder mit, vielleicht sogar ein Kindergartenkind, okay, meine, die kennt sich super gut aus mit den Geräten und auch ihrer Mütter. Vielleicht schaffen die es ja, Oma anzurufen. Und wenn so ein Kind alleine anruft, dann weiß Oma, was los ist. So. Das ist wichtig, sowas zu üben und vorzubereiten. Und dann gibt es vielleicht für die Kinder auch so kleine Notfallkoffer, da sind nochmal, da ist noch ein Kuscheltier drin, da ist so ein Satz drin, den man zusammen erarbeitet hat, ich bin nicht schuld, Mama kümmert sich. Oder da sind vielleicht, ist einfach nur Brausepulver drin, weil Brausepulver prickelt so gut auf der Zunge, das macht einfach auch andere Gedanken. Oder da ist nochmal eine Playlist drin, oder irgendwas, was mich runterbeamt, oder ja, für die Älteren vielleicht auch mal irgendwie Meditationsübung oder sowas. Oder so kleine Karten, welche Akupressurpunkte man im akuten Stress drücken kann. Also da kann man, da gibt es unendlich Möglichkeiten und das ist wichtig, das mit Familien vorzubereiten. Damit Kinder das Gefühl haben, ich bin der Situation nicht völlig Mutterseelen allein ausgeliefert und ich kann irgendwas tun. Und wenn ich zu den Nachbarn gehe und klinge, fertig. Dann habe ich geklingelt und habe mich aus der Situation gebracht. Das ist wichtig, dass Familien so was erarbeiten. Am besten mit Beratern, mit Therapeuten, mit anderen guten Menschen um sie herum. Ist auch nicht in einer Stunde geschrieben, arbeitet man ein bisschen dran. Aber das sollte es wirklich geben.
Ja, und jetzt sprechen wir natürlich von Eltern, die im Hilfesystem in irgendeiner Form angekommen sind. Ich habe mich gerade gefragt, welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Kindern, die es vielleicht, obwohl die Eltern vielleicht nicht in der Lage waren, diese Schritte zu gehen, sich Hilfe zu holen?
Es gibt ganz viele Familien, die ohne Hilfe, ohne Prävention, ohne eine Erziehung durch die Welt gingen. Und das wissen wir vor allen Dingen deshalb, weil viele der Eltern, die wir schaffen, Therapie zu bringen oder die wir dahin begleiten, in ihrer eigenen Therapie rausfinden, dass sie Kinder von psychisch kranken Eltern sind. Und sie sind bis hierhin ja irgendwie auch gekommen. Also sie haben 35, 38, 40, 45, 50 Jahre lang sind sie auch durchs Leben gekommen. Nicht besonders passabel, aber sie haben es bis hierher geschafft. Und darin ist auch vieles gelungen. Und dann entdecken sie, dass sie eigentlich auch so eine Geschichte mitbringen. Und daraus können wir aber lernen, dass ganz viele Menschen Schutzfaktoren haben. Also irgendwas gut können. Auf eine Art auch in die Welt gucken, wo Resilienz in ihnen wohnt. Und das ist ja durch viel Forschung auch bestätigt. Wo es irgendwas gab im Leben. Manchmal ist das wirklich ein Zufall. Was sie gerade bleiben lässt. Und wo sie vielleicht nicht super optimal, aber doch so, dass sie ihren Weg gehen können. Dass sie für ihr Einkommen sorgen können. Dass sie ein paar Menschen um sich herum haben. Dass sie nicht alleine sind. Dass sie in der Schule so durchschnittlich was gut lernen kann, dass sie das schaffen. Wir müssen wissen, dass in Deutschland jeder dritte Erwachsene einmal in seinem Leben eine psychiatrisch relevante Episode hat. Wir sitzen jetzt gerade nur zu zweit, das kriegen wir nicht fertig abgezählt, aber überall dort, wo Gruppen sitzen, Menschen dazwischen, die etwas sehr Einschneidendes erleben, wo es ihnen nicht gut geht. Und viele kommen da auch durch, denn nicht jede Krise muss zu einer psychischen Erkrankung werden. Aber in den Menschen wohnt dann etwas und das bekommen wir eben auch ein bisschen mit, weil wir vielleicht nicht nur eine genetische Verletzlichkeit, sondern auch ein paar genetische Gaben mitbekommen haben. Und weil es irgendwo in unserem Leben jemand gab, der eben doch Mut gemacht hat, ohne dass der wusste, dass wir diesen Hintergrund haben. Sein Sportlehrer, ein Trainer, vielleicht ist auch nur die Frau beim Bäcker, die immer noch ein Hörnchen extra in die Tüte tut, weil sie irgendwie sagt, ach, ich mag den. Und weil jemand mir jeden Tag einen guten Tag gewünscht hat, ohne dass er wusste, dass ich es brauche, einen guten Tag gewünscht zu kriegen. Damit gehen ganz viele auch ins Leben. Und psychische Erkrankung heißt ja nicht, dass man nicht im Leben auch solide unterwegs sein kann.
Das eine ist ja, ich komme in ein Hilfesystem rein und das zweite ist, ich komme nicht rein, aber irgendwie komme ich vielleicht trotzdem einigermaßen gut oder schlecht durchs Leben. Aber es wäre ja so schön, wenn Kinder und Jugendliche auch früher eine Unterstützung kriegen können, die es gut brauchen könnten. Und ich habe mich gerade gefragt, wie kann man es schaffen, dass ein Hilferuf, ob der jetzt bewusst oder vielleicht einfach durch eine Handlung, durch ein jemand schaut traurig, jemand fällt durch aggressives Verhalten auf oder weil die Person immer zu spät kommt, weil sie sich vielleicht noch um die Geschwister gekümmert hat oder wie kann man es schaffen, an welchen Stellen gibt es Chancen, dass ein Hilferuf nicht versandet, sondern ein Ohr findet?
Ja, da sind wir bei den Menschen, die um die Kinder drumherum sind. Das kann der Busfahrer sein, denn zufällig da immer die gleiche Route fährt und dieses Kind immer jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit irgendwie auch einsammelt. Das sind die Menschen, die viel Zeit mit diesen Kindern verbringen, also in Kita, in Schule, im Hort. Das sind die Jugend- und Freizeiteinrichtungen, wo Kinder Anlaufstellen haben. Und wenn er so im Stadtteil groß wird, ist dann da auch oft genug gewesen. Das sind die Sportvereine, wo Kinder regulär, regelmäßig und lange ja sehr ritualhaft hingehen. Das sind auch die Nachbarn, das ist auch die erweiterte Familie. Wir reden an der Stelle wenig über Familien, aber natürlich gibt es Familienverbünde und es gibt auch starke und gut tragende Familienverbünde. Und wichtig ist, dass die sensibilisiert sind, dass die informiert sind und dass sie sich trauen. Dass sie sich trauen, Initiative zu ergreifen und dass sie keine Angst davor haben, was ihnen ein Kind erzählt, wenn sie ehrlich fragen, wie geht es dir? Wenn sie mit Zeit fragen, komm, setz dich zu mir, erzähl mir von deinem Wochenende. Das sollte ich nicht 10 Minuten vor Dienstschluss und Ganztag machen. Das kann nicht gut werden. Aber wenn ich Zeit habe oder es Gelegenheiten gibt und wichtig ist eben, die Kinder gut zu beobachten und wer viel Zeit mit ihnen verbringt, merkt Veränderung, merkt, wenn jemand trauriger ist, wenn jemand stiller ist, wenn jemand Dinge auf einmal ganz anders tut oder auf einmal so Erklärungen hat. Wenn ich Kinder beobachte, erkenne ich auch Muster und mir fällt irgendwann was auf, dass ich sage, das kann gar nicht sein. Oder Kinder kommen immer nicht zu Ausflügen mit. Nach einem Jahr gucke ich auf meinen Zettel und stelle fest, die waren nie zu einem Ausflug mit, die aber wohin. Das darf man bemerken. Das muss man bemerken. Und dann, wenn ich dann in so einer wohlwollende Beziehungsaufnahme noch mal ein bisschen vertiefter gehe, dann muss ich offen sein für das, was da kommt. Und ich darf keine Angst haben. Ich darf als Erwachsener keine Angst haben. Und dass ich an den Punkt komme, dass ich keine Angst habe, heißt, ich habe mich fortgebildet, ich fühle mich selbst nicht allein mit so einem Job und dieser Aufgabe. Und ich habe meine eigenen blinden Flecken schon mal erkundigt. Und ich weiß, ob ich heute in der Lage bin, so ein Angebot an das Kind zu machen. Wenn ich dafür nicht gut aufgestellt bin, dann muss ich das lassen. Aber wenn ich gut aufgestellt bin, dann ist das, und ich gucke dem Kind dabei auch in die Augen. Oder ich biete ihm an, wir müssen uns gar nicht in die Augen gucken. Wir laufen einfach durch den Wald und schwarzen Tannenzapfen. Und das Kind merkt, es ist jemand, das ehrlich interessiert und hört ernstlich zu. Dann ist es der Anfang dafür, dass wir eine Gelegenheit bekommen, dass ein Hilferuf gesendet wird oder irgendein Zeichen gesendet wird. Und das Kind wird mir signalisieren, wie viel es mir erzählt heute oder wann auch Schluss ist. Und es wird auch auf Fragen nicht unbedingt antworten. Ich bin ja kein Detektiv und muss was erkunden und irgendein Puzzle gleich zusammenpuzzeln. Aber das Kind wird merken, ob ich auch nächste Woche wiederkomme und sage, hey, lass uns noch eine Runde Basketball spielen. Oder Kicker oder irgendwas. Und die Kinder prüfen die anderen Erwachsenen, ob sie das aushalten, wenn sie wirklich auspacken. Sie prüfen, ob sie verlässlich sind, ob sie ihr Wort halten. Sie prüfen, ob jemand auch eine Idee dazu hat oder ob sie hier selber schon wieder Verantwortung für die ganze Szene übernehmen müssen. Dann werden sie vermeiden, uns auch nur ein Millimeter ihres Lebens zu erzählen. Diese Kinder stecken den Kopf sehr weit raus, indem sie ein ganz kleines Zeichen senden. Weil es heißt ja, dass jemand aufmerksam wird, dass da was nicht läuft. Dass Mama und Papa nicht gut sind, nicht gut genug sind zumindest. Und dass ich etwas nach außen getragen habe, was wir als Familie eigentlich als Kodex hatten, das erfährt keiner. Ausgesprochen oder unausgesprochen. Manche Eltern verbieten es den Kindern auch, weil sie so eine große Angst haben. Das heißt, ich mache ein Scheunentor auf mit einem Satz und wie sensibel und feinfühlig gehen die anderen damit um. Und das müssen die Kinder erst prüfen, das Gelände. Sie haben viele Beziehungsabbrüche erlebt. Sie erleben, dass ihnen die Worte im Mund rumgedreht werden. Sowas passiert auch. Viel Manipulatives um sie rum. Also müssen sie die Fachkräfte prüfen. Und das müssen Fachkräfte aushalten können. Also wir brauchen informierte Fachkräfte, die das einordnen können, was die Kinder zeigen. Wir brauchen Fachkräfte, die auch was aushalten können und die eine innere Haltefähigkeit haben, auch nicht gleich die ganz großen Aktionen starten zu müssen. Und das schaffen wir über kollegialen Austausch, über Supervision, über Frontbildung, über Fallberatung, über ja, auch als Fachkraft nicht alleine sein, sondern im Team sein und auch über Wahrgenommenes sich austauschen können, um dann am nächsten Tag fröhlich und munter auf dieses Kind wieder zuzugehen und ihm immer wieder zu sagen, er hat seine guten Gründe. Sie hat ihre guten Gründe, warum sie heute über Tisch und Bänke geht, am Montag, wo alle am Wochenende drin gehockt haben und sich so oft die Nerven gegangen sind, oder warum es einfach nur in Ruhe gelassen werden will, dieses Kind. Und diese guten Gründe zu erkunden, ist Teil der pädagogischen Arbeit, und zwar von Menschen, die regelmäßig an den Kindern dran sind und in einem Kontext, der erstmal nicht mit irgendeinem Problem überschwemmt ist. Alle anderen Hilfen kommen dann, wenn man sagt, wir brauchen hier was extra. Aber eigentlich sind es die Menschen, die mit den Kindern täglich zu tun haben, die diese Hilferufe erkennen müssen.
Kennen Sie auch die Situation, dass Kollegen, Kolleginnen mit den Eltern arbeiten, aber keinen Auftrag haben, mit den Kindern zu arbeiten oder den Jugendlichen, aber vielleicht die Vermutung haben, oh, da gibt es auch die Kinder und Jugendlichen, die dranhängen und für die es mit gutem Grund problematisch sein könnte. Wie geht man mit der Situation um?
Das ist eine ganz große Aufgabe, dass wir eigentlich mit den Menschen arbeiten, die mit Erwachsenen arbeiten, wo das Elternthema erstmal überhaupt gar nicht relevant ist, aber wo wir neugierig sein müssen und auch regelhaft uns eigentlich danach erkundigen müssen, ob diese Menschen Eltern sind, weil wir wissen, dass Kinder ein Risiko haben. Und es, man muss ja auch sagen, Elternschaft ist ein Teil von Persönlichkeit. Wieso grenzen wir so ein Lebensthema eigentlich aus und grenzen das total ab in den Angeboten, die wir den Eltern machen? Und es ist natürlich, insbesondere in der Psychiatrie, eine große Frage, was braucht der Mensch und wie desolat ist er auch gerade und ist er überhaupt gerade bei sich selbst? Jemand, der nicht bei sich selbst ist, den, dann brauchen wir nicht über das Kinderthema reden. Und es gibt Menschen, die brauchen wirklich Einzelbehandlung und auch die Distanz zu den Kindern und zur Herkunftsfamilie oder zur Hauptfamilie, zu ihrem Umfeld, um überhaupt ein bisschen gerade wieder auf die Beine zu kommen. Aber wenn jemand nicht in so einer akuten Ausnahme ist, dann ist Elternschaft ein Teil der Persönlichkeit. Genauso wie ich Arbeitnehmer bin, wie ich Kollegin bin, wie ich Nachbarin bin, was auch immer, Partnerin, Partner, bin ich auch Mutter. Das heißt, wir müssen mit den Menschen, die scheinbar nichts mit den Kindern zu tun haben, ins Gespräch darüber kommen, dass es eben doch ein gesellschaftlicher Auftrag ist und auch ein Kinderschutzauftrag, sich darüber zu erkundigen, ob diese Menschen Eltern sind. Ob sie das dann arbeiten, also Elterngespräche anbieten, ob sie vielleicht an eine Beratungsstelle weitervermitteln oder ob dann jemand anders in den Eltern das Angebot machen, dass dieses Thema ja auch wichtig ist und dass wir uns vorstellen können, dass in der Situation, wo sie sind, auch das mit den Kindern echt eine Herausforderung, dass sie den Eltern auch eine Einladung geben, auch das auszupacken und wo ein guter Ort für ist. Das lässt sich ja dann klären. Das muss man ja nicht selber machen, wenn man gerne mit Erwachsenen arbeitet oder eben auch nur so ein ganz enges Zeitfenster immer mit den Menschen hat, ne? Aber die müssen alle um diese ganzen anderen Angebote wissen. Sie haben eine Vermittlungsfunktion und einen Lotsenauftrag. Und sie haben auf jeden Fall aus meiner Sicht den Auftrag, Eltern zu motivieren, sich dessen anzunehmen, auch wenn es nachher an einem anderen Ort stattfindet. Und vielleicht mal als Beispiel, was sich so über die letzten Jahre doch ganz wunderbar in Hamburg entwickelt hat, ist, dass die Träger der Eingliederungshilfe, die Hilfen für Erwachsene anbieten, immer mehr verstehen, dass eben Elternschaft auch ein Thema ist und dass sie Elternberatung anbieten. Also diese Kombination aus psychischer Erkrankung und Elternsein, wie kann das gut gehen, im Rahmen von separaten Sprechstunden zum Beispiel anbieten und damit erfolgreich sind, weil die Menschen sind schon in der Beratungsstelle. Die müssen an keinen zweiten Ort mehr gehen. Das ist schon ein bisschen vertrauter, selbst wenn dann da ein anderer Kollege sitzt. Man kennt den Weg, man ist schon mal ein bisschen am sichereren Ort. Die Delegation in ein weiteres Angebot, da können sie mal hingehen, die haben dann und dann auf und dann sind da wieder neue Leute. Und vielleicht ist man ja sowieso mit anderen Nutzerinnen der Einrichtung, hat man schon mal zusammen festgestellt, dass man ja Kinder hat. Man hat sich jetzt sogar in der Bibliothek sogar getroffen. Also, und auf einmal ist dann zweiter. Und zusammen könnten wir in einen moderierten Austausch über das Elternsein kommen. Das ist ganz wichtig. Und die Erwachsenenpsychiatrie hat auch ganz viel Entwicklungsbedarf. Wir haben in Hamburg keine Regel, dass nach Kindern gefragt wird, wenn Patienten aufgenommen werden. Keiner weiß, wo diese Kinder sind, dass es sie gibt. Dass Eltern 3 Monate von Kindern weg sind. Und das ist kein Thema. Ja. Oder dass jemand in Tagesklinik ist in Teilzeit und danach die Therapie, also sozusagen nach Hause geht am Nachmittag, um dann Kinder vom Kindergarten abzuholen, einen fröhlichen Abend zu verbringen, noch einzukaufen, ein bisschen Wäsche zu machen und wie in einem Vollzeitjob am nächsten Morgen pünktlich wieder zur Therapie da ist. Das bleibt oft unentdeckt und das funktioniert nicht. Da ist die Therapie selber nicht erfolgreich und da ist dieses gesamte Lebenskonzept für die Menschen nicht erfolgreich. Die zerreißen sich. Und Therapie ist ja kein Spaziergang und kein Eierkuchen essen, sondern Therapie ist Arbeit. Und danach bin ich vielleicht so durch den Wind für heute, dass ich gar nicht die Kraft habe, in die Kita zu gehen, um meine Kinder abzuholen. Und dann wird das gerade zu Hause nicht besser, obwohl ich eigentlich doch was tue, dass es besser werden sollte. Also wir brauchen das Gespräch mit den Kollegen, wir brauchen dann neue Sensibilisierung, eine Erweiterung und wir brauchen dann aber auch Handlungskonzepte, wie wir das vielleicht den nicht einfach überlassen, weil das ist auch so in der Ambulanz, wo das Zimmer voll sitzt, wo Leute auch akut hinkommen, da ist nicht das erste Thema, wer holt mir die Kinder vom Kindergarten ab, sondern da braucht es vielleicht Sozialarbeiter, da braucht es nochmal eine andere Themenvielfalt auch in dem, was Eltern betrifft. Ein bisschen mehr Systematik.
Ja, und da sagen Sie Handlungskonzepte. Ich kenne das auch von Menschen, die sagen, Tagesklinik oder stationärer Aufenthalt ist schwierig wegen der Kinder. Oder auch von Menschen, die es genauso machen, die in eine Tagesklinik gehen und danach ihr Kind abholen. Die Frage ist ja tatsächlich, wer kann es machen? Also ich kenne auch Beispiele von Menschen, die zum Jugendamt gegangen sind, darüber was arrangiert haben. Aber was kann eine Person denn machen, wenn sie niemanden hat, der die privat sich kümmern kann?
Also zum Beispiel kann man ja überlegen, ob es ein Teil zur Entlastung ist, dass Kinder für 3 Monate oder wie lange das geht, einfach länger im Kindergarten sind, dass man mehr Entspannung in den Wegezeiten zum Beispiel hat, dass man vielleicht sogar noch eine Pause machen kann irgendwie zwischendurch. Dann ist es aber auch zu überlegen, natürlich mit der Kita überhaupt ein Gespräch dazu zu führen, dass jetzt mal irgendwie was anders ist hier bei uns. Weil die Kinder werden es spielen, erzählen, wie auch immer. Sie werden es zeigen, dass jetzt mal für eine Zeit lang was anders ist. Für ältere Kinder gibt es das Konzept der Patenschaften. Da haben wir leider sehr begrenzte Plätze für, aber so ein Patensystem zu etablieren, ist natürlich total toll, weil Paten können in solchen Zeiten unterstützen, also Menschen, die ehrenamtlich auch gestärkt und begleitet und auch ein bisschen qualifiziert sind für das, wo sie so, mit welchen Menschen sie zu tun haben. Aber Paten können natürlich punktuell dann auch Unterstützung anbieten. Es gibt noch den Notmütterdienst und auch die Krisenhilfe für Familien. Das sind aber alles Sachen, für die man viel reden muss, für die man sich verklären muss, die auch nicht einfach sind. Und ich habe ganz ehrlich gesagt keine einfache Antwort dafür, weil meine Idee wäre jetzt, wir haben ein Vorbereitungsfenster, in dem wir überall so etwas reden können. Wir können mit der Klinik was verabreden. Vielleicht kann man auch über einzelne Tage anders reden. Nicht jeder Tag muss ja genauso gleich sein. Wir müssen vielleicht auch darüber reden. Also die Klinik muss wissen, dass es dort Kinder gibt. Das heißt, wir brauchen eigentlich fortweg Begleiter, so eine Art Case Management oder vielleicht ist es auch eine Familienhilfe oder vielleicht ist es jemand aus einer Beratungsstelle, der einfach jetzt mal ein bisschen mehr Zeit hat auch für die Familie. Und wir machen zusammen einen Plan, den knobeln wir aus und das ist wahrlich geknobelt. Das Fatale ist ja oft bei vielen Familien, dass ihr persönliches Netzwerk sehr klein oder sehr belastet ist. Dass Großeltern nicht glücklich, fröhlich zur Verfügung stehen. Dass es weniger Freunde gibt. Oder auch das sind Menschen, die auch selber sehr belastet sind. Also es gibt anders als bei anderen Erkrankungen, die plötzlich in das Leben einer gut strukturierten Familie fallen, gibt es biografisch schon nur ein kleines Netzwerk. Und die Kunst ist, wie können wir da Hilfe reinbekommen und sagen, lassen sich Eltern dann auch darauf ein, dass wir vielleicht auch eine Hilfe über das Jugendamt installieren, die so einen Auftrag hat, die vielleicht auch vielleicht kann jemand noch Kinder abholen. Und dann treffen wir uns um 4 zu Hause und jemand nimmt die Kinder nochmal für 2 Stunden und bringt den Rest des Tages um. Das muss ja individuell erarbeitet werden und da haben wir gar nicht genügend. Und wir müssen aber auch darüber mit den Eltern sprechen, wie viel Hilfe sie eigentlich wollen, weil jeder Helfer, der da reinkommt, ist eine Kontaktperson mehr, die muss koordiniert werden, die muss ich erstmal an mich ranlassen, die geht in meinen Haushalt, die weiß auch ein bisschen was von meiner Geschichte, warum wir hier sind. Also zu viele Menschen sind auch anstrengend. Zu viel gut gemeinte Hilfe macht es oft nicht besser. Also wirklich mit den Eltern eigentlich zu arbeiten. Was würde dir jetzt helfen? Und das ist vielleicht in den ersten 2 Wochen so einer teilstationären Aufenthalt ist das vielleicht viel mehr, als wenn sich das ein bisschen eingegroovt hat. Wenn man die Wege kennt, wenn man auch diesen ganzen Neuheitswert, der da ja auch passiert, Therapie mit neuen Leuten, 2 neue Ärzte, alles Mögliche ist da los. Man hat so jedes Setting einmal kennengelernt, das ist ja unheimlich anstrengend und aufregend. Aber wenn sich das gesetzt hat, nach 3, 4 Wochen, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel Unterstützung. Oder ich habe schon erste Sachen gelernt, die mir nützen. Oder ich verbinde mich mit einer anderen Mama, die den gleichen Weg hat. Und zusammen kriegen wir das irgendwie hin und überleben auch das Wochenende. Also das sind sehr individuelle Lösungen. Und diese Familien müssen individuell betrachtet werden. Und manchmal haben wir eben was im großen Hilfesystem, was nützt und was wir irgendwie auch elegant aufsetzen können. Aber oft ist es eben auch mit viel Arbeit, auch wieder mit neuen Ängsten verbunden. Also, um eine Hilfe zu kriegen und zu realisieren, braucht man wieder noch eine andere. Das ist doch auch irgendwie nicht so das Gelbe von drei.
Aber vielleicht ist das noch ein ganz guter Punkt. Weil Sie haben ja auch gesagt, jedes vierte Kind ist betroffen. Mhm. Was können wir als Gesellschaft beitragen, damit das Bewusstsein um die Bedürfnisse der Kinder geschärft werden kann und deren Situation auch verbessert werden kann?
Also es sind super viele Kinder. Das heißt, wir müssen Kinder ganz allgemein, ganz präventiv, primärpräventiv, wie man so schön sagt, ganz früh eigentlich allen Kindern beibringen, wie sie sich selbst helfen können. Also Selbsthilfe im Sinne von, was mache ich, wenn ich Stress habe, wenn ich besonders müde bin, wenn ich Bauchweh habe. Also so Skills zu erlernen, sich selbst wahrzunehmen, seinen Gefühlen zu trauen. Das kann man im Kindergarten anfangen, das kann man in der Schule fortsetzen, das kann man mit Jugendlichen machen, das kann man in der Ausbildung machen. Wir müssen einen, also da wirklich lehren und lernen, und auch Sprache entwickeln und auch entstigmatisieren, dass es Lebenslagen geben kann, die einen sehr verzweifeln lassen und die sehr skurril über einen hereinbrechen. Und wenn ich das bei mir selbst erkenne, dann habe ich ja vielleicht auch die Kompetenz, das bei meinem Nebenmann zu erkennen. Also brauchen wir in der Gesellschaft auch sowas wie Selbsthilfe, emotionale Erste-Hilfe-Kompetenzen. Heißt, ich lasse mich auf mein Gegenüber ein. Heißt, ich habe einen Resonanzraum, der genug zulässt, auch mehr das Leid von jemandem auch näher ranzuholen. Also so auf der ganz basalen zivilgesellschaftlichen Ebene brauchen wir sowas. Wir haben als ganz großes gesellschaftliches Thema, und das ist aktueller denn je, brauchen wir auch Krisenkompetenz. Also so die meisten Generationen um mich herum haben eigentlich immer noch gute, gesellschaftlich gute Zeiten erlebt. Oder wenig Drama, wenig Existenzielles. Das heißt, wir wissen gar nicht, was wir alles können und was wir aushalten können. Und wir müssen neu Wissen akquirieren, was unsere Großgroßeltern haben oder was Menschen mitbringen, die aus Krisenländern kommen. Also auch das ist etwas, was wir lernen müssen, damit wir unsere Resilienz wahren und mit dem ganzen Wilden, was uns so passiert, gut umgehen können. Denn so wie sich Gesellschaft im Moment entwickelt und wie sich die Welt entwickelt, das macht vielen Menschen wirklich Angst. Echt Angst. Und natürlich müssen wir politisch daran arbeiten, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber wie viele Nachrichten ziehe ich mir rein, wie viel bin ich immer up to date, was tue ich mir Gutes am Tag, wie reduziere ich was, lese ich, brauche ich alles mit Bildern, höre ich das besser, also wie entsteht für mich so ein Puffer, so eine Pufferzone, das ist was, was wir lernen müssen und nicht jedem so einfach so selbst überlassen sollten, da braucht man Präventionsprogramme. Wir müssen an diesen Versäulungen arbeiten, also mehr integrative, gemeinschaftlich organisierte Hilfen zulassen. Da gibt es ganz, ganz große Schwierigkeiten, weil ja jedes Gesetzbuch sein eigenes Ding macht und weil dahinter Gelder hängen. Das ist eine Arbeit, die fachpolitisch vor allem auf Bundesebene passieren muss. Ich finde, für Hamburg sollte passieren, dass diese Stadt ein Gesamtkonzept entwickelt, wie wir mit allem, was wir ja auch haben in dieser Stadt Hamburg, ist psychiatrisch auch an vielen Stellen gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Ländern oder auf Flächenstrukturen, auf Dörfern und so weiter. Wie bringen wir das denn geschickt zusammen, das, was wir alles Gutes haben, damit die Leute nicht dazwischen fallen? Das ist was. Und was ich ganz unbedingt wichtig finde, ist, wir schlittern gerade in ein riesen Armutsthema rein. Es ist mehrfach belegt, dass Hamburg wachsende Kinderarmut hat. Die Kollegen in den Stadtteilangeboten kriegen hungrige Kinder in den Mittagstisch. Kinder, die mehr Mittag brauchen, als es bisher der Fall. Was kommen mehr Kinder? Also diese Frage von mit dem Geld nicht auskommen zu Hause, ärmer werden, wohnungslos zu haben, arbeitslos zu sein, psychische Gesundheit und Armut geht eigentlich immer, also sehr viel einher, führt zu nicht mehr arbeiten können für viele Menschen. Also zu sehr kleinen Einkommen, geringen Einkommen oder eben auch zumindest prekären Einkommen oder eben Bürgergeldbezug. Das macht Stress, nicht genug Geld zu haben, und Stress macht krank. Und dieser Kreislauf von Armut und psychischer Gesundheit, in dem Kinder groß werden, ist eine der Fallen, wo wir die nächsten kranken Kinder eigentlich in die Welt schicken. In Armut groß zu werden, manch einer kann danach gut mit Geld umgehen, aber es steckt einem in den Knochen ein Leben lang. Und mit dieser Angst, wie kommen wir hier über die Runden? Und Eltern, die darin ja auch aufgeregt sind, Not haben, im Stress sind darüber, wie sie das alles hinkriegen sollen, werden nicht gesünder dabei. Und das heizt den familiären Stress an. Und ich finde, wir müssen zum Armutsthema in Hamburg arbeiten.
Was waren entscheidende Dinge, die Sie in Ihrer Arbeit gelernt haben auf dem Feld?
Es kann immer einen Weg geben. Auch wenn ich Ihnen vielleicht als Projektleitung, als Beraterin, als Supervisorin, als wer auch immer mir gegenübersteht, wenn ich ihn nicht erkenne, dann werden wir einen Weg finden. Die Systemiker sagen, wo keine Lösungen sind, dann müssen wir sie erfinden. Und sich die Zeit zu nehmen, die Dinge wirklich zu verstehen und darüber in den Kontakt zu kommen, schafft neue Räume und Begegnungen, in denen uns schon irgendwann was begegnen wird, wie wir einen nächsten guten Schritt machen können. Es geht nicht darum, dass sicherlich eine Erkenntnis, die man eher so am Sozialarbeiter-Anfangsleben so hat, dass doch nicht alles gut wird. Also Familien zu begleiten heißt auch Familien wieder in schwierige Zeiten zu entlassen oder zu wissen, dass es irgendwann wieder einbricht. Aber zu sagen, was kann der nächste gute Schritt sein und wie können wir den gedeihlich, respektvoll, partizipativ und ehrlich miteinander kreieren? Und da bin ich eben auch als Berater, als Sozialarbeiter, wie auch immer, eben nur Wegbegleiter und nicht die, die vorne wegrennt. Das ist so eine wichtige Erkenntnis und auch zu sagen, ich weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Vielleicht kommt ein Trümmerfeld, vielleicht kommt auch eine Blumenwiese, vielleicht regnet es gerade und in Hamburg geht garantiert wieder die Sonne, kommt auch wieder raus zum Abend. Also dran zu glauben, dass es Lösungen und Wege gibt. Das ist so eine Erkenntnis, da drin auch nicht den Mut zu verlieren. Und das ist sowohl die konkrete Arbeit mit den Familien und das ist aber auch die Arbeit im Projekt. Es ist ein ganz mühsamer Weg, den wir hier gehen. Und wir erleben noch ganz viele Leute, die Aufklären nicht kennen, die noch nie von uns gehört haben nach 4 Jahren in dieser Stadt. Und auch Menschen, die sagen, ach so, wir müssen über die Kinder reden. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und mit dieser Geduld und auch mit dem Glauben an den nächsten Schritt und der Sorgfalt, ihn hinreichend gut hinzukriegen, vielleicht ganz gut.
Was denken Menschen über Kinder psychisch kranker Eltern, was vielleicht gar nicht stimmt?
Das ist eine richtig schwierige Frage, weil das kann ich ja jetzt nur so fantasieren. Ne? Und ob das stimmt oder nicht stimmt, weiß ich gar nicht. Also was vielleicht spannend wäre, wenn Erwachsene von oder PädagogInnen aller Art von über Kinder zu erzählen, rauszufinden, reden sie eigentlich von ihrem eigenen inneren Kind oder reden sie von dem Kind, was vor ihnen saß und mit ihnen gespielt hat oder ihnen was erzählt hat und welche Emotionen werden bei ihnen ausgelöst gerade. Und das ist eine wertvolle Gabe. Und ob das stimmt oder nicht, ist eigentlich gar nicht relevant. Die Dinge sind ja da. Also gehe ich in die Wut und bin auf Eltern wütend, weil sie ihrem Kind dieses und jenes antun. Bin ich im Mitgefühl und mache das Kind auf eine Art klein und erkenne gar nicht und überschütte es auch mit Zuwendung, die es gar nicht haben will und die es auch gar nicht braucht. Oder bin ich auf einmal im Aktionismus, weil ich so denke, alles ist eine Situation, das muss man hier sofort ändern. Das ist ja nicht auszuhalten, aber eigentlich kann ich es nicht aushalten. Diese Kinder leben damit seit Jahren. Jugendliche haben damit 16, 17, 18 Jahre gelebt. Dass zu Hause ganz viel ganz arg war, da muss ich nicht heute, wenn es nicht gerade wirklich eine akute Kindeswohlgefährdung, muss ich den Baum ausreißen, deswegen. Also raus, ich glaube, wichtig ist zu überprüfen, was denke ich, was fühle ich, Was hat es mit mir zu tun? Und ist es überhaupt das, was für die Kinder zu tun hat? Und wofür bin ich auch gerade das Medium, was die Kinder selber nicht ausdrücken? Also bin ich der Stellvertreter, zu weinen, gerührt zu sein, wütend zu sein? Da kann ich mich ja dann mal fragen, wenn es mir jetzt gerade so geht, wenn ich diese Geschichte höre, ob es dem Kind genauso geht, ob es dem Elternteil genauso geht. Und die haben gute Gründe, mir das nicht zu zeigen. Aber es hilft mir, eine Fährte zu finden und einen Zugang zu erschließen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade als Fachkräfte uns dazu auch reflektieren und supervisorisch arbeiten, um das gut zu trennen voneinander und auch nicht einer eigenen Geschichte hinterher zu rennen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was Menschen über psychisch kranke Eltern denken, weil es hieße ja, sie nehmen sie wahr. Und ich glaube, wir nehmen sie noch nicht wahr.
Was lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Ich lerne gerade, wie man einen YouTube-Kanal einrichtet. Weil bei Aufklärt versuchen wir, die Inhalte auch auf Kanäle zu bringen, die mehr sind als ein weißes Blatt Papier mit schwarzer Schrift. Wir gestalten Fortbildungen, die wir aufzeichnen und dazu Videos machen. Und das werden wir öffentlich zur Verfügung stellen. Also das sind nicht nur Links, die man mal drei Leuten schickt, sondern das wird wie alles andere auf YouTube auch zu finden sein. Und das lerne ich gerade, weil als Pädagogin ist das natürlich nicht das, was man zuerst lernt.
Worauf dürfen wir uns freuen?
Genau, wir haben ein Fortbildungsformat, das heißt 4 in einer Reihe. Und diese 4 Veranstaltungen finden binnen eines Jahres statt. Dieses Jahr haben wir zum Thema Psychoedukation alles aufgestellt und geplant. Das heißt, es geht darum, wie erklären wir Krankheit, wie verstehen wir, was muss man tun, um das zu verstehen alles. Das ist jetzt unser Vorhaben, einen Kanal zu machen, der schon an Fachkräfte adressiert ist, aber jeder ist eingeladen, das sich anzugucken und auch das dann zu kommentieren und etwas zu hören, was ihn bereichert. Und das heißt ja auch, dass Fachkräfte sich erklären und wenn vielleicht Eltern sich das anschauen und sagen, ja, Professor Dr. Albert Lenz hat gesagt, das dürfen Sie nicht ohne mich machen, Sie dürfen nicht einfach mit meinen Kindern reden, dann ist doch vielleicht auch eine Mutter gestärkt, für ihr Recht zu sorgen oder auch Fachkräfte so ein bisschen wieder einzufangen und zu sagen, nee, wir müssen das als Familie besprechen. Oder jemand kann im Stillen erstmal diese Videos gucken und das sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und daraus kriegt er vielleicht eine Idee zu, ja, Familiengespräche wären ja doch nicht so schlecht. Und das kann man mit sich so ganz leise und still machen, ohne gleich wieder mit jemandem das zu veröffentlichen, weil aussprechen schafft eine andere Tatsache. Genau, und das wäre auch ein bisschen aufgeregt.
Okay, das heißt, aufklären, bei YouTube suchen und dann...
Genau,
absolut. Was daraus geben? Frau Tausch, ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast war, an die nächste Person. Und in der letzten Folge hatte ich Maike Tögel bei mir, die Schulpsychologin ist und etwas über Schule und Autismus erzählt hat. Und ihre Frage an Sie ist, welche Sprache möchten Sie gerne lernen und warum?
Da habe ich 2 Ideen. Das eine ist so ein berufliches Interesse. Also das ist vielleicht eher eine Neugier, das ist noch auf dem Level Neugier, Gebärdensprache. Das finde ich was ganz, ganz Spannendes, weil wir im Rahmen von beruflicher Inklusion, also viele unterschiedliche Menschen, auch welche mit Handicaps, nicht nur mit psychischen, sondern auch in körperlichen, arbeiten in der sozialen Arbeit und die brauchen Supervision als Teams. Und dieses Inklusionsmoment schafft ja ganz viele neue Themen. Und ich finde, habe das mal erlebt, sozusagen Gebärdendolmetscher in so beruflichen Arbeitsgremien zu haben, gar nicht beim Konzert oder bei einer tollen Rede oder im Fernsehen oder so, sondern einfach so ganz basal. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich finde, Gebärden und auch Gebärdensprache zu verstehen in ihrem Syntax, in dem, wie sie sich ausdrückt, was sie überhaupt erzählt und übersetzt, finde ich sehr spannend. Und ansonsten... finde ich ja Spanisch total spannend. Ich reise gerne in diese Länder und ich habe es einfach noch nicht geschafft.
Welche Frage möchten Sie denn der nächsten Person stellen, die hier zu Gast ist?
Ich habe überlegt, was die Person wohl meint, wie wir es schaffen können, die guten Erfahrungen, die Eltern in Hilfe und Therapie machen, mehr sichtbar werden zu lassen. damit andere Eltern ermutigt werden, sich auch Hilfe zu holen. Also wie kriegen wir das hin, dieses Gelingsmoment, das, wo der Knoten geplatzt ist, wo Eltern über ihren Schatten gesprungen sind, anderen Eltern zu vermitteln oder wo sie vielleicht auch, also wo das ganze System mit den Helfern auch was verstanden oder gelernt hat. Wie können wir diese Momente, die dieses ganze Hochschwellige irgendwie so ein bisschen runtermauern wieder, um Eltern die Zugänge zu erleichtern, weil wir haben viele Hilfe. Es muss auch nicht immer ein Trauriges so draufstehen für Eltern mit psychischen Erkrankungen. Das würde ich mir selbst, das ist nicht der erste Schritt, was man sich so traut, sich das Label selbst anzukleben. Aber vielleicht einfach zu sagen, ah, das ist eine Erziehungsberatungsstelle oder Familienberatungsstelle oder irgend sowas. Also wenn ich es schaffe, da hinzugehen, weil ich weiß, da kommt was Gutes bei raus. Und das habe ich auch schon mal gehört. Und zwar nicht nur von meiner Freundin, sondern das ist so ein Allgemeinwissen, was, wie einem da geholfen wird. Wenn wir das schaffen wollen, oder wenn er einen Trick für hat, wie wir das hinkriegen. Weil da haben wir noch echt Marketingbedarf. Aber diese Kombination aus Elternschaft und psychischer Erkrankung ist ein Doppelstigma.
Ja.
Also auch alle anderen gestehen sich ja, es ist so schwierig, auch allein in die Erziehungsberatungsstelle zu gehen oder kauft man sich so ein Buch im Buchhandel, ne, so ein Elternratgeber, mein Kind schreit so viel oder besser schlafen lernen oder irgend sowas, weil ich das erstmal nur mit mir ausmache. Manche Eltern sind auch in Gruppen da gut unterwegs und unterhalten sich da viel dazu und haben eine gute Freundin und so weiter, aber Elternschaft ist hoch, so hochstilisiert, so Insta-glossy gefiltert, so bunte Hochglanzmagazine und so weiter und so dieses, ich sag mal, dieses 80% solide Elternsein ist nicht das, womit wir zufrieden sind. Und wenn wir das dann nicht erfüllen, dann beschämt uns das sehr. Aber wenn wir dann noch eine psychische Erkrankung dazu haben und das vielleicht sogar wissen, weil irgendwer hat das nämlich schon mal gesagt und aufgeschrieben. Und jetzt habe ich das beides. Das fühlt sich aber nicht gut an. Und deswegen brauchen wir so, also vielleicht müssen wir von den Eltern lernen, warum sind sie genau da reingegangen? Was an dem Schild war so einladend, dass sie sich getraut haben, hier reinzugehen? Oder wie ist das denn gekommen, dass sie bei uns angekommen sind? Und wie können wir das, was Eltern uns dann erzählen, für die anderen Eltern zugänglich machen? Damit die das auch hören, damit es wie so ein guter Buschfunk ist. Also, dass es Familienhebammen gibt, ist eine gute Erzählung. In manchen Städten sind auch diese Besuchskontakte von der Mütterberatungsstelle, also in Hamburg ist es auch sehr etabliert, in manchen Städten ist es total positiv belegt. Und es gehört dazu, dass die kommen. Und die solche Erzählungen, die so kollektiv in einem Quartier so herrschen, wie können wir die denn anreichern, um diese guten Gelingensgeschichten, wo Eltern gesagt haben, ich war total fertig. Und ich habe mich getraut, da hinzugehen und alles auf den Tisch zu legen. Und die Welt ist deswegen nicht zusammengebrochen. Und es hat noch keiner meine Kinder weggenommen. Sondern da waren dann Menschen, die haben dieses und jenes Angebot getan. Aber wie kriegen wir diese Geschichten in Umlauf?
Brautausch, gibt es etwas, was noch keinen Platz gefunden hat, was aber wichtig wäre, dass wir nochmal drüber sprechen?
Ich glaube, wir haben ganz viel gesagt. Das ist so ein Thema, wo man auch eigentlich gar nicht aufhören kann. Weil das Wichtigste haben wir gesagt und das ist wichtig, dass die Zuhörerinnen so die Kernbotschaften mitnehmen und vielleicht dann auch mal, ja, gucken, wenn ihnen was begegnet und vielleicht gucken, ob sie jemandem eine Beratungsstelle mitgeben wollen oder einfach auch mal sagen, hey, ich sehe dir jetzt nicht gut. Darf ich dich wohin begleiten oder so? Oder kann ich jetzt für dich gerade im Hier und Jetzt irgendwie dir was Gutes tun? Also wenn eher so ein persönliches Moment hängen bleibt, als dass wir in dieses große Thema einsteigen. Da ist viel geschrieben, viel gesagt, viel gesprochen. Das steht alles zur Verfügung.
Ja, dann vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für den Einblick in Ihre Arbeit. Und dann von uns tschüss und bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie, ihr, die ihr zuhört,
Fragen, Anmerkungen, Gedanken habt, schickt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Ihr könnt uns und den Podcast auch unterstützen, wenn ihr die Folge teilt oder uns eine Bewertung dalasst. Tschüss.
Ich sage auch Tschüss und es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.
Und